Hallo und herzlich willkommen bei deinem Lieblingspodcast Mind Matters, deinem Potenzialpodcast, um in Leichtigkeit dein volles Potenzial zu entdecken. Wir sind Nils und Sebastian und wir freuen uns, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast und wollen deshalb auch sofort loslegen. Hallo ihr Lieben, es ist soweit. Wer hätte das noch vor knapp einem Jahr für möglich gehalten? Heute ist tatsächlich schon unsere 100. Folge von Mind Matters, dem Potenzial-Podcast. Und wir haben uns natürlich auch für dieses Mal nicht lumpen lassen, keine Kosten und Mühen gescheut und haben uns unseren ersten Interviewgast in unseren Podcast eingeladen. Und wir sind so happy, dass es geklappt hat. Wir haben einen aus unserer Sicht der erfahrensten Persönlichkeitsentwicklungstrainer im deutschsprachigen Raum für uns gewinnen können. Wir sind super happy und sind gespannt, was er uns für Tipps mitgeben kann, wie es noch leichter für uns alle uns gelingt, in unser volles Potenzial zu wachsen. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, zugeschaltet live aus Würzburg, Stefan Stadler. Hallo Stefan.
Vielen Dank, Sebastian. Danke für die Einladung und euch natürlich herzlichen Glückwunsch zur 100. Folge. Finde ich großartig und schön, dass ich heute mal bei euch sein kann.
Jawohl, wir freuen uns riesig, Stefan. Uns beide verbindet, da möchte ich kein Geheimnis draus machen, schon eine 9-jährige gemeinsame Reise. Ich durfte 2016 den Weg in deine Seminare finden und bin seitdem so happy mit all den Techniken und Tools, die du schon seit 1988, liebe Freunde, dass ihr mal einen Einblick davon bekommt, was wir hier für eine Expertise haben. Seit 1988 beschäftigt Stefan sich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Wie kommen wir leichter in unser volles Potenzial? Und ich darf da jetzt schon so viele Jahre auch von profitieren. Wir sind so happy, dass das klappt. Stefan, du als Gründer der SHP Potenzial AG hast dich genau darauf spezialisiert, was ich schon jetzt anmoderiert habe. Nimm doch all unsere Zuhörer vielleicht für den Anfang einmal mit. 1988, also heute schon 37 Jahre zurückliegend, bist du schon auf der Reise der Persönlichkeitsentwicklung und machst hauptberuflich nichts anderes als Unternehmer, Führungskräfte in ihr volles Potenzial zu bringen. Was gibt es für ein Leben vor 1988 von Stefan Stadler und was ist seitdem alles so bis heute passiert, dass unsere Zuhörer alle einen kurzen Einblick bekommen? Mit wem haben wir es hier eigentlich zu tun?
So, jetzt pack mal 40 Jahre in einen kurzen Einblick, ne? Das ist so eine Sache.
Du schaffst das.
Weil das Ganze hat ja schon eher begonnen, also tatsächlich 1983. Ich war damals ja ganz normal aus einer Arbeiterfamilie, Industriekaufmann gelernt, auf der Suche, wie kann man erfolgreicher werden, und bin da eines Tages in einem Finanzvertrieb gelandet. Und das war tatsächlich so, ich ging da in den Raum rein und die standen früh um 8 Uhr auf den Stühlen, lauter junge Menschen zwischen 20 und 35, und haben gesungen, wir steigern das Bruttosozialprodukt. Und ich dachte, ich bin im falschen Film, irgendwas ist hier faul. Stimmung wie am Rosenmontag. Und die haben mir aber alle erzählt, wenn du bei uns dabei bist, du wirst erfolgreich, du wirst glücklich, du wirst gesund, du verdienst fünfstellig und was weiß ich alles. Ich habe kein Wort geglaubt, aber ich war neugierig. Und so bin ich damit eingestiegen. Nach 8 Wochen stand ich mit auf den Stühlen, habe erfahren, was da faul war. In dem Sinn war gar nichts faul. Das war, wie gesagt, ein klassischer Finanzvertrieb, heute neudeutsch Multilevel Marketing. Und die haben sich aber alle beschäftigt mit positivem Denken. Und so habe ich zum ersten Mal von positivem Denken erfahren. Damals die ersten Bücher gelesen, Die Macht des Unterbewusstseins von Dr. Murphy, Sorge dich nicht, lebe, und Wie man Freunde gewinnt von Carnegie, Frank Bettger, Lebe begeistert und gewinne, Raymond Hall, Alles ist erreichbar, Möwe Jonathan, das waren so meine ersten Bücher, 83. Und in diesen Büchern stand nur drin, du musst es nur glauben und du musst es dir nur einprogrammieren und dann wirst du erfolgreich. Habe ich natürlich gemacht, vor allem Dr. Murphy war so mein Schlüssel. Weil Dr. Murphy hat immer gesagt, du musst von morgens bis abends sagen, ich bin ein Millionär, ich bin ein Millionär, ich bin ein Millionär. Und das wollte ich unbedingt, weil ich kam aus sehr einfachen Verhältnissen, Arbeiterfamilie, ältere Schwester, jüngere Schwester, also zu fünft. Und mein Vater Alleinverdiener und bei uns war es wirklich immer knapp. Also man musste tatsächlich, mein Vater musste in der Woche vor Monatsersten zu seinem Chef um einen Vorschuss bitten, damit es überhaupt gereicht hat für Lebensmittel. Und das wollte ich nicht. Ich wollte einfach mehr. Und deswegen bin ich dann ein halbes Jahr durch die Gegend gerannt und habe mir jeden Tag gesagt, ich bin ein Millionär, ich bin ein Millionär. So wie das bei Dr. Murphy in Macht und Unterbewusstsein stand. Habe meinen Hauptberuf an den Nagel gehängt, den Industriekaufmann, bin hauptberuflich in diesen Finanzvertrieb eingestiegen. Und nach einem Jahr hatte ich doppelt so viel Schulden wie vorher. Ich war
Gut
zwar gut
geklappt.
drauf, ich habe auch positiv gedacht, aber es hat nicht funktioniert. Und ich habe mich gefragt, bin ich zu dämlich? Kapiert's mein Unterbewusstsein nicht? Und so hat meine Reise dann begonnen. Ich bin dann auf die Suche nach Trainer und Coaches gegangen, habe dann auch meine ersten Trainings besucht und habe dann auch in diesen Trainings rausgefunden, warum das bei meinem Unterbewusstsein nicht funktioniert hat. Das ist vielleicht auch eine interessante Story gleich mal für alle Zuhörer.
Sehr gerne.
Ich habe später herausgefunden, dass Dr. Murphy aus reichem Elternhaus kam. Also der konnte an Millionen glauben. Für den war das ganz normal. Seine Eltern waren Millionäre. Deswegen konnte er sich das gut einprogrammieren. Ich kam aber aus diesen einfachen Verhältnissen und hatte nie Geld. Und ich konnte mir das einreden von morgens bis abends. Es hat bei mir nicht funktioniert. Mein Unterbewusstsein hat es einfach nicht aufgenommen. Habt ihr bestimmt in euren Folgen ja auch schon drüber gesprochen. Das geht dann gar nicht. Das Unterbewusstsein muss vorbereitet werden, damit es überhaupt solche Suggestionen aufnehmen kann, wenn ich gegenläufig programmiert bin. Und ich war halt gegenläufig programmiert. Und deswegen haben mir dann die ersten Seminare sehr geholfen, dass es dann bei mir wirklich bergauf ging. Ich habe mich dann komplett selbstständig gemacht, eigene GmbH gegründet, war sehr erfolgreich im Immobilienbereich und diese Thematik wurde mein größtes Hobby. Also ich habe dann nebenher immer wieder Seminare besucht, immer wieder Trainings besucht, auch Langzeittrainings und habe mich dann von 87, nee, von 86 ging schon an, 86 bis 88 habe ich mich als Trainer dann ausbilden lassen und habe dann 1988 im August, werde ich nie vergessen, mein erstes kleines Seminar mit 10 Teilnehmern in Würzburg gehalten. Riesig aufgeregt, ob ich das hinkriege. Und so hat meine, ich sage ruhig mal, Karriere als Trainer und Coach und Seminarleiter begonnen. Es hat dann noch 2 Jahre gedauert, bis ich es ganz hauptberuflich gemacht habe. Ich habe dann 1990 meine GmbH im Immobilienbereich verkauft und bin jetzt seit 1990 hauptberuflich Trainer für Potenzialentwicklung und Persönlichkeitsentwicklung. Und diese ganze Thematik, die hat mich halt enorm fasziniert, weil sie bei mir funktioniert hat. Ich konnte auch diese Geldblockade lösen. Ich habe dann auch gelernt, wie man sein Unterbewusstsein mit schlechten Voraussetzungen positiv programmieren kann, wie man so alte Dinge auflösen kann. Ja, und durfte dann tatsächlich immer mehr Trainer und Mentorinnen, Mentoren ausbilden, irgendwann dann sogar die SAP gründen und hol euch vielleicht auch mal privat ab. Ich kann mich gut erinnern. Es war damals dann 87, habe ich geheiratet, bin dann Vater geworden von der Sarah, dann kam der Joshua, dann kam die Leonie, dann kam der Silas und dann die Tabea. Ich war fünffacher Vater, habe wirklich viel Geld verdient, war erfolgreich. Das war wirklich so eine Story wie vom Tellerwäscher zum Millionär. Und 2008 ist dann was passiert, was eigentlich mit der Thematik gar nicht passieren soll. Meine damalige Frau hat mir dann erzählt, geht mit uns zwei nimmer und da ist ein anderer und ich möchte mich trennen. Und das hat mir 2008 nochmal richtig den Boden unter den Füßen weggezogen. Also das werde ich nie vergessen. Aber ich bin in diesem Moment trotzdem sehr dankbar, weil da habe ich dann nochmal gelernt, dass diese ganzen Werkzeuge nicht nur positiv angewandt werden können oder für das Thema Erfolg, sondern dass die auch angewandt werden können, um aus einer tiefen Krise rauszukommen. Weil ich war dann in einer Krise, könnt ihr euch sicherlich vorstellen. wenn nach so langer Zeit und trotz Thematik eine Ehe zu Bruch geht und das mit 5 Kindern. Also das hat mich noch mal richtig erschüttert. Und da hat mir auch die Thematik geholfen, wieder rauszukommen, wieder dran zu glauben, dass es noch mal einen Partner in meinem Leben geben darf, der dann auch an meiner Seite Spaß und Freude hat. Und da hat mir diese Thematik geholfen und deswegen bin ich mit so Begeisterung dabei. Und ich bin also seitdem, oder ich erzähle ja auch noch die Geschichte. Ist
Ja,
noch
komm.
Zeit dafür,
Ja,
Sebastian?
hau
Kann ich?
raus, ja sicher.
Okay, erzähle ich auch noch, weil das ist auch noch mal eine interessante Geschichte. Ich bin ja dann 2008 war ich dann quasi wieder Solo und Single nach 20 Jahren Ehe.
Genau.
Und der Single-Markt war natürlich völlig anders, total anders als vorher. Ich habe dann so meine ersten Rendezvous gehabt und ganz unsicher. Also ich bin vielleicht schon geschieden, ne? Ist nicht so einfach, ne? Die meisten haben gesagt, gar kein Thema, ist doch heute jeder Zweite. Haben gesagt, ja, aber ich habe auch Kinder. Und er sagte, ja, die meisten haben Kinder aus ihrer ersten Ehe, ist auch normal. Da habe ich gesagt, ja, aber ich habe 5. Und ab da war es dann bei einigen vorbei. Also ich kann mich erinnern, einer hat gesagt, du bist nicht vermittelbar. Und das war natürlich dann auch so eine Sache, die man nicht in sein Unterbewusstsein kommen lassen darf oder einsinken lassen darf. Weil sonst ist natürlich vorbei mit einer Partnerschaft. Und auch da habe ich dann wieder diese Techniken angewandt. Wie kann ich mich auch wieder programmieren, auch mit 5 Kindern als Geschiedener, wieder eine ideale Partnerin zu finden? Und nach 9 Monaten, weiß ich noch genau, nachdem das war, kam dann eine ehemalige Teilnehmerin von einem Kollegen von mir, die in München gelebt hat und hat gesagt, Mensch, ich brauche unbedingt mal ein Coaching zur Partnerschaft. Und ich muss unbedingt mal im partnerschaftlichen Bereich gecoacht werden. Und ihre Mutter war schon bei mir im Coaching, die war aus Frankfurt. Sie war aber bei meinem Seminarleiterkollegen in München. Und dann habe ich gesagt, ja, fahr zu mir nach Würzburg, dann können wir das machen. Haben wir dann auch gemacht. Und in Würzburg erzählt sie mir von einem idealen Mann, den sie natürlich gern hätte, der alles hat, was sie sich wünscht. Aber der will nicht. Er ist verheiratet und er lässt sich nicht auf sie ein und sie probiert schon dauernd und eigentlich würde er, aber traut sich nicht und, und. Auf jeden Fall, es geht halt nicht. Und während sie mir diese 20 Punkte aufzählt, die er alle hat, der hat sie mir wirklich alle der Reihe nach erzählt, denke ich mir dauernd innerlich, habe ich auch. Und ja, ich hatte so das Gefühl, wie habe ich alle 20? Sie müsste eigentlich nur mich mitnehmen, dann wäre das Problem gelöst. Habe ich ihr natürlich nicht gesagt, macht ein professioneller Trainer und Coach nicht, sondern ich habe ihr erstmal Techniken an die Hand gegeben, wie man das aufarbeiten kann, wie man das lösen kann, wie man auch sowas loslassen kann und wie man das auch den Schmerz aufheben kann. Und habe ihr aber zum Schluss einen Satz mitgegeben und habe gesagt, du kannst dir ganz sicher sein, das Universum ist so kreativ. Wenn der es nicht wird, findet das Universum ein anderer, der all diese Eigenschaften hat. Und nach 8 Wochen hat Tina dann erkannt, dass ich das bin. Und so sind wir dann 1989 zusammengekommen. Und freue mich sehr, dass ich mit ihr gemeinsam dann auch die SAP gründen konnte und mit ihr gemeinsam die Seminare halte. Wollte ich euch jetzt einfach auch erzählen. Ich hoffe, es macht euch Spaß, dass es auch solche Geschichten gibt. Keine Story hat wirklich live so stattgefunden. Und ich bin sehr glücklich, dass da mittlerweile schon 15 Jahre draus geworden sind.
Ich finde
Also
das
ich
so
glaube, das
spannend.
reicht jetzt mal zu meiner Person. Also ihr kennt mich jetzt privat und geschäftlich schon ganz gut.
Vielen Dank für die Einblicke, Stefan. Und ich finde es total interessant, dass du vor allem auch direkt eingetaucht bist in die Momente, die trotzdem passieren können, auch wenn ich mich damit beschäftige, wie komme ich in mein Potenzial, wie kann mein Leben sich leichter gestalten, wie kann ich leichter Erfolg produzieren. Das trotzdem, und das fand ich so schön, hat mal ein gemeinsamer Teilnehmer von uns gesagt, nach einem langen Langzeittraining von uns, dass er sagte, hey, das Training ist ja mega cool, aber ich habe zu Hause festgestellt, es findet ja trotzdem noch Leben statt. Ne? Also das finde ich ganz wichtig. Und da legen Nils und ich auch immer wieder Wert drauf, hier immer wieder darauf hinzuweisen. Es geht hier nicht darum, einfach eben nur, so wie du es auch sagst, wie du es ganz, ganz früh kennengelernt hast. Wir reden uns die Welt schön, positives Denken und alles ist schön. Das ist halt einfach nicht das Leben. Ne? Und Und ich kann mich erinnern, du hast mir die Story schon mal erzählt. Und ich weiß, Geschäftspartner damals von dir, auch Teilnehmer damals von dir, hatten ja daraufhin sogar auch nochmal den Kontakt intensiver zu dir gesucht, weil sie ja dann auch sagten, dass sie dich auch erst nach diesem Niederschlag und dem, ich sag mal, wie du dann wieder auferstanden bist nach der Scheidung, nach der Trennung, hast ja auch reichlich Vermögen verloren durch die Trennung, dass viele dann ja danach auch erst zu dir kamen und sagten, jetzt nehmen wir dich erst richtig ernst, ne? Vielleicht magst du dazu noch kurz was zu sagen.
Ja, das war echt interessant für mich. Ich war ja grundsätzlich immer ein sehr positiver Mensch, dann durch die Thematik natürlich noch positiver. Und ich hatte so eine Zeit lang mal den Glauben, also wenn man mit der Thematik arbeitet, kann einem nichts mehr passieren. Und das habe ich natürlich auch ausgestrahlt. Und das ging natürlich vielen Teilnehmern auf die Nerven, weil die gesagt haben, ah, Stefan erzählt immer, wenn du das machst, gibt's keine Tiefschläge mehr. Dann musste ich natürlich meinen eigenen Tiefschlag erleben und damit musste ich natürlich auch zugeben und meine Meinung ändern, dass man mit der Thematik jeden Lernprozess vermeiden kann. Und das möchte ich auch wirklich ganz offen hier sagen. Wir können nicht mit der Thematik jeden Lernprozess vermeiden. Auch wir können mal krank werden, auch wir können mal einen Unfall haben, auch wir können mal eine falsche Entscheidung treffen, die uns Geld kostet oder eben auch eine Scheidung hinlegen. Das kann jedem passieren, egal wie lang und wie gut er in der Thematik ist. Also das Versprechen möchte ich auch gar nicht mehr geben. Wenn du in der Thematik bist, dann geht's nur noch bergauf oder nur noch positiv, sondern Höhen und Tiefen gehören zum Leben dazu. Und der Schlüssel der Thematik ist eigentlich, dass ich lerne, mit diesen Tiefen und Krisen auch umzugehen. Und dass ich lerne, da schneller durchzukommen. Und das kann ich wirklich bestätigen. Das habe ich dann nochmal bei Corona erlebt, als wir die Corona-Krise hatten, was ja die Seminarbranche auch extrem geschüttelt hat. Plötzlich ein halbes Jahr keine Seminare mehr, keine Hotels, keine Treffen, nichts. Und da habe ich richtig gemerkt, wow, du hast gelernt, mit Krisen umzugehen und das Beste draus zu machen. Und das ist der Schlüssel an der Thematik. Und wir haben dann auch es geschafft, aus Corona sogar viele, viele Vorteile zu ziehen, haben die Online-Seminare eingeführt, haben uns kameratechnisch ausgerüstet, sodass solche Sachen wie jetzt easy sind und einfach sind, was noch vor der Corona-Krise für viele gar nicht denkbar war, dass man das alles so per Technik machen kann, uns nochmal viel fitter gemacht. Und da hat die Thematik enorm geholfen. Und das möchte ich eigentlich betonen. Die Thematik hilft dir wirklich mit jeder Situation im Leben umzugehen. Heute hat mich schon wieder einer angesprochen, was machst du zurzeit mit dem Regierungschaos in Berlin? Und dann habe ich gesagt, du, das Regierungschaos in Berlin interessiert mich nicht. Weil ich lebe nach diesem Motto, 10% sind die Umstände, aber 90% ist die Art und Weise, wie wir damit umgehen. Und das habe ich mal gehört von Viktor E. Frankl, den habt ihr, glaube ich, auch schon mal zitiert, der Psychologe, Arzt und auch Jude, der wirklich die schlimmste Zeit im KZ verbracht hat, die man verbringen kann. Also schlimmer geht's nicht. Und dieser Mann hat diese Aussage gemacht. Und die habe auch ich mir sehr zu Herzen genommen. Nur 10% sind es die Umstände, 90%, was ich draus mache. Und nach dieser Krise haben mich dadurch die Teilnehmer auch viel ernster genommen und haben auch gesagt, Stefan, jetzt hast du richtig Tiefe und jetzt hilfst du mir auch raus, wenn ich mal drin hänge, mal nicht weiterkomme, mal verzweifelt bin, mal, obwohl ich Trainer bin, selber in ein Tal rutsche. Jetzt kannst du mich da abholen und rausholen und das nicht nur mit so einer Floskel wie, naja, brauchst halt ein gutes Mindset oder brauchst halt eine positive Einstellung, weil das reicht nicht.
Ja, cool. Stefan, nimm uns doch mal mit, was ist deine Haltung bezüglich des Themas? Welche Bedeutung hatte für dich auf der Reise, vor allem als du auch mal in Tälern warst, welche Bedeutung hatte für dich ein Wegbegleiter, ein Trainer, ein Coach, ein Mentor, wie auch immer wir ihn nennen mögen? Welche Bedeutung hatte so ein Begleiter für dich auch auf deiner Reise? Und macht das aus deiner Sicht Sinn, sich jemanden auf so einer Reise an die Seite zu holen?
Also aus meiner Sicht das Wichtigste überhaupt, also wenn ich niemand an meiner Seite gehabt hätte, der mir wieder gesagt hat, änder deinen Blickwinkel, dann wäre ich aus der Situation nicht rausgekommen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele Spitzensportler, viele Top-Unternehmer, viele Schauspieler und wen ich alles so kenne, warum die einen Mentaltrainer oder einen Mindset-Trainer an ihrer Seite haben. Oder warum sich auch eine Fußballmannschaft oder ein Tennisspieler, die schon top sind und die Nummer eins sind, sich trotzdem einen Trainer nehmen, weil diese Trainer da hinschauen können, wo du selber nicht hinschaust. Also der sogenannte blinde Fleck. Und die können dir halt deinen blinden Fleck aufzeigen. Ich kann mich an eine Sache nach meiner Scheidung erinnern. Da hat mir mein Mentor gesagt, hör auf, dauernd dahin zu schauen, wo keine Liebe mehr ist. Weil man neigt ja dazu, ja, aber ich will, dass mich meine Ex-Frau wieder liebt. Ich will wieder, dass sie wieder, dass ich für sie wieder die Nummer eins bin. Und hinter mir standen nur 20, die haben gesagt, Stefan, wir lieben dich. Und ich immer, lasst mich mal Ruhe, interessiert mich nicht, ich will's von der haben. Ne? Und da hat mir dieser Mentor enorm geholfen zu sagen, hör auf, dauernd in die Ecke zu schauen, wo du keine Liebe mehr kriegst, dreh dich um und lern dahin zu schauen, wo du Liebe bekommst. Und dann habe ich mitgekriegt, hey, das sind 5 Kinder, die dich sehr lieben, das sind Freunde, die dich sehr lieben und das sind ganz viele Teilnehmer, die dich sehr lieben. Aber ohne dieses mich mal an den Schultern packen und sagen, dreh dich um und guck mal dahin, wo dich andere lieben, ohne das wär's, hätte es nicht funktioniert. So, jetzt bin ich mein
Dein Kopfhörer
AirPod
los.
losgeworden, den hole ich mal gerade wieder.
Wir hören dich immer noch
Aber
klar und
das war
deutlich.
auch schon meine Antwort dazu. Also ich würde wirklich sagen, unabdingbar brauchen wir ab und zu mal einen, der von draußen drauf schaut, weil wir sind bei uns selbst betriebsblind.
Diese Betriebsblindheit, die habe ich auch schon häufig gehört. So der Unternehmensberater wird häufig ja zu einem Unternehmen gebracht, um von außen einfach mal eine andere Sicht zu haben. Und komischerweise identifizieren die in kürzester Zeit ein, zwei Störenfriede oder Felder in einem Unternehmen. Den Vergleich, den würdest du in dem Bereich auch bemühen, oder? Also oder diesen, ja, diesen
Ja,
Transfer,
auf
oder?
jeden Fall. Wir sind tatsächlich auch in unserer Persönlichkeit betriebsblind. Und ich nenne das eben den blinden Fleck. Und ich finde es immer so herrlich, wenn viele ein Buch lesen oder irgendwo einen Vortrag hören, dass sie sagen, so, und jetzt gucke ich durch meinen blinden Fleck an.
Okay.
Also es ist immer für mich völlig unlogisch, wie soll das gehen? Das ist wie wenn du durch eine rote Brille blau sehen willst. Du kannst durch eine rote Brille nicht blau sehen und durch eine blaue Brille kannst halt nicht rot sehen. Also du hast halt deine blinden Flecke und wir kommen natürlich durchs Leben in unser Potenzial bis zu einem gewissen Grad, aber dann kommt irgendwann die Stelle. Da kommen wir alleine nicht mehr weiter. Da brauchen wir jemanden, der von außen drauf schaut und uns hilft, diese Brille abzunehmen, diesen blinden Fleck zu erkennen. Und dann können wir wieder selber eigenständig ins nächste Potenzial wachsen. Und das ist genau die Stelle, wo wir einen Mentor, Coach, Trainerin, Trainer, was auch immer brauchen.
Ich würde gleich gerne, super gerne noch mehr zu dem Thema Wegbegleiter, Mentor, Trainer, Coach mit dir sprechen. Magst du vielleicht noch mal ganz kurz den einen Schritt zurückgehen und aus deiner Perspektive erläutern, was ist aus deiner Sicht ein blinder Fleck, wenn ich davon jetzt noch nie was gehört habe? Was will der mir erzählen mit blindem Fleck? Was ist ein blinder Fleck? Also ich glaube, jeder erkennt sich darin wieder, dass er sagt, hey, ich habe viele Dinge schon immer und immer wieder probiert und immer wieder komme ich zu dem gleichen Ergebnis und ich komme irgendwie nicht über eine imaginäre Hürde drüber. Da sprichst du ja, glaube ich, das bringst du in Zusammenhang mit einem blinden Fleck. Was ist ein blinder Fleck mal für den, der sich mit Persönlichkeitsentwicklung noch nie beschäftigt hat? Was verstehst du darunter?
Ja, das sind halt einfach Überzeugungen von mir, aber sogenannte falsche Überzeugungen, die leider zu immer wieder dem gleichen blöden Ergebnis führen. Ich hatte heute ein herrliches Beispiel. Ich hatte heute ein Coaching. Da hat einer zu mir gesagt, mein ethischer Wert ist Harmonie. Da habe ich gesagt, dein ethischer Wert ist nicht Harmonie. Harmonie ist ein Programm. Das heißt, du kannst nicht Nein sagen, du setzt keine Grenzen, du machst keinen Klartext. Und verkaufst dir das auch noch als ethischen Wert. Der ethische Wert ist Harmonie. Nein, Klartext bringt auch Harmonie. Grenzen setzen bringt auch Harmonie. Und deswegen ist nicht überall Harmonie drüber packen, ist kein ethischer Wert. Und jetzt kommt's aber. Der blinde Fleck ist, dass ich glaube, mein ethischer Wert ist Harmonie und deswegen würde ich nie so etwas tun. Und deswegen sage ich auch nie nein, deswegen setze ich auch nie Grenzen, deswegen lasse ich auch immer alles mit mir machen, deswegen werde ich auch immer ausgenutzt. Aber ich sehe es gar nicht, weil ich ja sage, ich bin ja so harmonisch. Ich bin ja
Okay.
so ein harmonischer Mensch. Und
Okay.
ich bin auch noch davon überzeugt, dass ich edler und besser als all die anderen bin, weil ich so harmonisch bin. So, die Wahrheit ist, es ist total mein blinder Fleck. Ich traue mich einfach nicht, einfach mal auch auf den Tisch zu hauen und Nein zu sagen, weil ich so geprägt wurde, und ich hatte diese Prägung auch, zum Beispiel immer ein lieber, braver, netter Junge zu sein. Und das ist ein typischer blinder Fleck auch. Du bist überzeugt, du bist ein ganz toller Mensch dadurch und fädelst da aber ein Problem nach dem anderen wieder durch diesen blinden Fleck ein.
Also ich bin auf eine gewisse Art und Weise geprägt, bin mir der Prägung aber eigentlich gar nicht bewusst und verkaufe mir meine Prägung, als sei das so, ja, als sei ich ein ganz toller Mensch. Aber eigentlich ist genau das das, was mich zurückhält, eigentlich das Leben zu leben, was ich leben will, weil vielleicht will ich sogar unbewusst oder vielleicht sogar sehr bewusst, würde ich gerne meine Grenze setzen, traue mich aber auch nicht so, oder? Mir fällt es schwer, dann in dem
Ja.
Fall jetzt so eine Grenze zu setzen, ne?
Genau. Ich kann da auch mich als Beispiel nehmen. Ich habe heute wesentlich mehr Harmonie, obwohl ich weniger harmonisch bin als früher. Aber ich habe heute mehr Harmonie. Und deswegen einer meiner Lieblingssätze war ja, Klartext bringt Harmonie anstatt Harmonie bringt Harmonie. Also indem ich nichts sage, wegschaue, so tue, als ob. Oder mir es wieder positiv verkaufe. Das war die Zeit, wo ich immer das Gefühl hatte, alle nutzen mich aus. Und die haben mich aber alle ausgenutzt, weil ich mich habe ausnutzen lassen, weil ich dieses Harmonie-Ding gelaufen bin. Immer Harmonie, Harmonie, Harmonie.
Und dann ist wahrscheinlich für dich im ersten Moment, als es hieß, Klartext bringt Harmonie, war wahrscheinlich erstmal so, oh, auf gar keinen Fall. Das ist dann halt eben genau unser Entwicklungspotenzial, in das wir reinwachsen dürfen, dass wir dann auch lernen, wie viel positive Aspekte Klartext in Hinblick auf Harmonie bringen kann, richtig, oder?
Genau. Ohne einen Mentor hätte ich das nie gemacht. Hätte ich gesagt, nein, so ein herzloser Mensch werde ich nie. Und ich kenne es auch noch vom Verkauf. Ich habe gesagt, so ein Hardseller werde ich nie. Ich werde den Kunden immer überlegen lassen. Ich werde dem Kunden immer Bedenkzeit geben. Ich werde immer freundlich sein und ich werde ihm immer Zeit lassen. Sowas war natürlich in der Zeit hunderte von Harmoniegespräche, alle wunderschön, aber keine Abschlüsse. Bis ich dann gelernt habe, hey, du musst auch irgendwann mal sagen, wie wäre es jetzt, wenn du da unten bei dem Kreuz auch fest aufdrückst und unterschreibst, weil wir sind uns ja einig. Du willst was ändern, du willst verbessern, also dann lass uns den Auftrag jetzt wirklich machen und lass uns zur Sache kommen. Ich bin also nicht heute nur hier, damit es sich schön anfühlt, sondern dass wir auch loslegen. Also darf ich den Auftrag haben? Und da deutlicher zu werden, das hat mir enorm viel gebracht, als ich den blinden Fleck Harmonie erkannt habe.
Ja, cool. Mega. Ja, jetzt haben wir es, glaube ich, noch deutlicher gemacht, auch für jeden, der vielleicht damit noch nicht bisher so in Berührung gekommen ist. Jetzt hast du schon zwei, dreimal von deinem Wegbegleiter gesprochen, wo der dir Impulse gegeben hat, neue Blickwinkel aufgezeigt hat, damit es für dich vorwärts ging. Jetzt hast du mittlerweile 37 Jahre Erfahrung, viele, viele Jahre deine Wegbegleiter an deiner Seite gehabt, die dir Unterstützung gegeben haben. Jetzt gib doch unseren Zuhörern mal so ein paar Indikatoren dafür, woran oder wo du sagst, das macht aus deiner Sicht einen guten Wegbegleiter aus. Also woran erkennt jemand, der jetzt sagt, ich würde mich auch gerne mit Potenzialentwicklung beschäftigen, ich will auch mehr in mein Potenzial wachsen, ich erkenne auch gewisse blinde Flecken an mir. Woran erkennen die Menschen in dieser riesigen weiten Social Media Welt, wo die längstes Arena befüllt wird, Arenen überlaufen sind, Leute über Feuer laufen. Wir wissen alles, was ich, worauf ich andeute. Woran erkennen die Menschen jetzt genau, dass sie den Menschen gefunden haben, der sie dahin bringt, wo sie gerne hin möchten, nämlich endlich andere Ergebnisse als immer und immer wieder die gleiche Schleife laufen zu müssen?
Ja, ist nicht ganz einfach, weil es werden natürlich unglaublich viele Versprechungen gemacht. Und deswegen geht bitte nicht nach den Versprechungen. Weil was ich auf Insta mittlerweile sehe, was alles versprochen wird, dass man auch in 7 Minuten all seine Probleme mittlerweile lösen kann. Oder dass man über Nacht 1 Million Follower kriegt oder was auch immer. Diese ganzen Versprechungen, die sind nett, die sind toll, aber das ist wie jedes Jahr eine neue Abnehmkur auf den Markt kommt oder eine neue Brigitte-Diät oder was auch immer. Jedes Jahr wird was Neues versprochen, was jetzt endlich für einen idealen Körper sorgt. Und nach der 7. Diät geben dann doch die meisten irgendwann auf, weil sie sagen, jetzt habe ich 7 Diäten probiert und es hat immer noch nichts gebracht. Also deswegen ist es wichtig, sucht euch jemanden, der das, wo ihr hin wollt, schon vorgelebt hat. Also er muss es selber schon mal erreicht haben, selber schon mal vorgelebt haben. Wenn er nur jemand ist, der euch die Theorie vermitteln will, dann kann er euch nie die Tiefe geben, die ihr von einem guten Mentor, Trainerin oder Trainer braucht. Weil er muss diesen Weg schon mal selber gegangen sein. Er muss das schon mal selber gelöst haben oder eine Technik in einem anderen Gebiet gehabt haben, wo er es auch gelöst hat. Ein Schicksalsschlag oder was auch immer. Es muss nicht der gleiche Schicksalsschlag gewesen sein, aber er muss auch schon mal durch sowas durchgegangen sein, sonst kann er dir bei einer Schicksalsbewältigung nicht helfen. Und es nützt dir auch nichts, wenn du mehrfacher Millionär werden willst und du gehst zu jemandem, der nicht weiß, wie er seine Steuer bezahlen soll und der nicht weiß, wie er seine Miete oder seine Hausrate bezahlen soll. Macht auch keinen Sinn. Das sollte dann auch jemand sein, der auf dem Gebiet Erfolge erzielt hat und auf dem Gebiet es auch vorleben kann. Und deswegen das Hauptkriterium würde ich immer sagen, frag nach, bohr nach, ob er auf dem Gebiet schon tolle Ergebnisse erreicht hat und lass da vielleicht auch 2, 3 Referenzen geben, die du fragen kannst, dass sie dir sagen können, hey, der lebt es wirklich oder der setzt es wirklich um oder der gibt einem wirklich Tipps, wie man das in den Alltag kriegt. Und ich glaube, daran kannst du es am besten messen.
Dieser Praxisbezug, den stellst du über allem, oder? Also, dass wir eben wegkommen von dem, ich habe letzte Tage, habe ich eine schöne Zahl gehört, dass wir vor Corona über 100.000 registrierte Coaches hatten. Das soll mittlerweile weit runtergedampft sein auf nur noch 15.000. Du stellst aber diese Praxiserfahrung stellst du über allem, ne? Also, dass wir uns davon lösen. Es gibt tausende Ausbildungen, Wochenendkräfte, Kurse zum Coach XYZ, sondern da wirklich in die Transparenz auch einfordern und sagen, hey, dann zeig mir mal den einen oder anderen, stell mir mal einen Kontakt zu dem einen oder anderen deiner Kunden her. Also gehst du wirklich auch so weit, dass du so transparent auch die Leute animieren würdest, lasst euch wirklich nicht irgendwelche Cases auf irgendwelchen PDFs zeigen, sondern auch sogar die Menschen dahinter kennenlernen.
Jeden Fall, weil gerade in der Branche ist ja die Mundpropaganda ein ganz großer Schlüssel. Aber guck auch, logischerweise wird dir immer jeder nur seine besten Kunden zeigen.
Ja, klar.
Das ist auch wieder logisch. Also guck auch mal nach der Anzahl der Kunden, guck nach der Anzahl der positiven Stimmen. Das spielt auch eine große Rolle. Und wenn es in irgendeiner Form möglich ist, schau dir den Trainer einmal in Live-Action an. Also wenn es da irgendeine Möglichkeit gibt, ich sage jetzt mal einen Schnuppertag oder was auch immer, dann empfehle ich einfach, gucken dir live an, weil es gibt noch einen zweiten Aspekt. Dein Bauch weiß sehr schnell oder dein intuitives Gefühl, wie ich es auch nenne, oder dein Bauchgefühl eben, weiß sehr schnell, wer ist der Richtige für mich. Also das spüren wir auch sehr genau und das muss auch passen. Ich muss ein innerlich gutes Gefühl haben. Und warum lege ich so viel Wert auf die Praxis? Also auch eine Erfahrung. Ich habe ja, wie gesagt, selber auch genug Trainings besucht. Und ich weiß noch, wie ich bei einem Training war, Umgang mit Mitarbeiter und toller Umgang mit Kollegen und wie man seine Mitarbeiter führt. Und in der Pause hat das Trainerteam sich angeschrien. Also wirklich in der Pause
Oh, wow.
haben die richtig Streit miteinander gehabt. Und nach der Pause hat natürlich die Teilnehmer dann alle gesagt, ja, aber das hat sich jetzt vorhin nicht so angehört, wie ihr das heute Vormittag geschult habt. Und dann hat der Trainer gesagt, na ja, hast du schon mal einen Wegweiser gesehen, der auch den Weg geht, den er weist?
Oh, das war ein starkes
Und da ist mir
Statement.
klar geworden, ja okay, dann kann ich auch Bücher lesen oder mir Schilder angucken, die mir den Weg weisen, aber der wird mir nicht helfen, diesen Weg zu gehen. Und ich brauche einen Wegbegleiter. Und Wegbegleiter heißt, der muss den Weg gegangen sein, der muss diesen Weg kennen, der muss wissen, wenn ich so einen Berg hochklettere, wo kann ich mich festhalten? Wo kann ich meinen Fuß abstellen? Wie komme ich die Wand wirklich hoch? Es nützt nichts, wenn der von unten sagt, du, ich vermute, wenn du dich da festhältst, das müsste halten. So einen Trainer würde ich nicht nehmen, weil das wäre mir zu heiß, weil die Theorie nützt da nichts. Ich brauche einen, der diese Wand schon dreimal hochgeklettert ist, weil dann kann er mir zeigen, wie das Klettern funktioniert.
Und ich glaube, was dabei noch hinzukommt, habe ich immer so die Erfahrung gemacht, der kann vor allem auch mitfühlen, um bei deinem Kraxelbeispiel zu bleiben, wie schwer der Weg manchmal auch sein kann, weil er ja selbst an der Stelle auch mal war. Und er weiß, dass es vielleicht auch mal Phasen gibt, wo ich resignieren will, wo ich alles wieder hinschmeißen
Richtig.
will und weiß aber auch, was es ihm gebracht hat, als er auf die Zähne gebissen hat, durchgezogen hat, als er dann oben angekommen war. Ich glaube, dieses Thema mit Gefühl und Einfühlsamkeit, das kannst du in solchen Bereichen, mache ich immer wieder die Erfahrung, das kannst du ja auch nicht lernen, sondern das kannst du ja nur weitergeben, wenn du es selbst mal genauso gefühlt hast, ne?
So ist es. Und das war ja der Grund, warum sie nach meiner Scheidung alle gesagt haben, jetzt hast du noch mal eine ganz andere Tiefe, du holst uns ganz anders ab mittlerweile, weil du jetzt selber weißt, wie man sich nach so etwas fühlt, wenn man in so einem tiefen Tal ist. Ich habe zwar auch mal diesen Berg mit Schulden gehabt nach dem ersten Jahr positives Denken, aber das war halt lang nicht so eine tiefe Krise wie nach 20 Jahren mit 5 Kindern. Allein an meinen Schuldgefühlen zu arbeiten gegenüber den 5 Kindern, dass das jetzt Scheidungskinder werden, diese Schuldgefühle loszuwerden und mich wieder frei zu fühlen und trotzdem ein super Verhältnis zu meinen 5 Kindern zu haben. Das ist Gold wert und das hätte ich allein nie geschafft. Und das ist halt das, wo ich anderen jetzt wirklich auch helfen kann, wenn die selber mal durch so eine Krise müssen.
Ja, cool, mega. Stefan, jetzt haben wir gerade darüber gesprochen. Nils und ich sprechen hier natürlich auch immer wieder, bei jedem Thema driften wir wieder in das Thema auch blindere Flecken, Unterbewusstseinsprägungen ab. Das sind jetzt ja Themen, wo wir auch festgestellt haben, okay, da brauche ich auch einfach den Blick von außen. Nichtsdestotrotz sind wir hier in unserem Podcast Mind Matters auch große Freunde davon, unseren Zuhörern immer so die ein oder andere Handlungsempfehlung mitzugeben, wenn wir halt eben sagen, hey, das können mögliche erste Schritte sein, das können gute tägliche Routinen sein, die du dir Schritt für Schritt aneignen kannst. Was würdest du mit 37 Jahren auf dem Kerbholz oder im Kerbholz oder wie auch immer, du weißt, was ich meine, was würdest du sagen, das sind so die zwei, drei Dinge, wenn ihr die mal so als erste mögliche Routinen umsetzt oder das sind auch aus deinen Erfahrungen heraus Dinge, die irgendwo, ich sage jetzt mal nicht unabdingbar, aber die auf jeden Fall stark dazu beitragen, wo ich trotzdem auch was machen kann, wo ich nicht direkt schon jemanden brauche, wo ich selber in die Handlung kommen kann und sagen kann, hey, das sind Dinge, da will ich mal versuchen, konkret in die Umsetzung zu gehen, damit unsere Zuhörer auch nach dieser Folge wieder die Möglichkeit haben, sofort was zu Hause umzusetzen.
Ich weiß nicht, ob ich da jetzt was Neues sage, nachdem ihr ja auch beide länger in der Thematik seid, aber meine Haupttipps sind tatsächlich die, die ich auch heute immer noch habe. Ich habe jeden Morgen oder schon am Vorabend ganz klar zwei, drei Bilder im Kopf, worauf freue ich mich am meisten. Also ich habe immer etwas, worauf ich mich freue. Heute gehört auch der Podcast dazu, habe ich mich heute riesig drauf gefreut. Also ich habe immer drei Dinge, worauf ich mich freue. Kommt tatsächlich auch aus der Psychologie. Die haben tatsächlich eine Untersuchung gemacht mit hochbetagten Menschen über 90 und haben die gefragt, was ist denn der Grund, dass sie noch so eigenständig sind, so fit sind, sich selbst versorgen, gute Laune haben? Was ist ihr Geheimnis? Und bei der Umfrage dachten alle, jetzt kommt raus, ne, bin Vegetarier, bin Sportler, rauch nicht, kein Alkohol oder was weiß ich. Also man hat ja alles erwartet, ne? Aber die Hauptübereinstimmung, also es gab alles, es gab Nichtraucher, Raucher, es gab Sportler, keine Sportler, aber die Hauptübereinstimmung war, die hatten alle etwas, worauf sie sich freuen. Und das eben jeden Tag. Mein Ding hat sich wieder selbstständig gemacht. Jeden Tag haben die etwas, worauf sie sich freuen. Und das ist auch bei mir das, was mir heute nach so vielen Jahren immer noch Spaß macht. Ich habe immer drei Punkte, wo ich mich am Tag drüber freue. Und abends der Klassiker reflektieren. Also, für was war ich heute dankbar? Wird auch nichts Neues für die meisten Zuhörer sein, aber mache ich's auch. Und zwar schriftlich. Und was habe ich heute gut gemacht? Also ich schreibe auch auf, was habe ich heute gut gemacht? Das halte ich für eines der wichtigsten Werkzeuge, damit mein Unterbewusstsein immer wieder mitkriegt, hey, ich bin auf einem guten Weg. Und wenn du die nur diese drei Routinen machst, worauf freue ich mich, wofür bin ich heute dankbar und was habe ich heute gut gemacht, dann sind wir schon auf einem sehr guten Weg.
Sehr cool. Du weißt ja, Stefan, steter Tropfen ölt den Stein, oder wie heißt es so schön? Und mit dem ganzen Background der Geschichte von dem Thema, wo kommt das eigentlich her, dass es so viel Sinn macht, sich auf die Dinge schriftlich schon mal zu fokussieren, auf die ich mich am nächsten Tag freue? So schön, in dem Bayerisch hat das hier in dem Podcast noch keiner erzählt und alleine genau dafür hat es sich gelohnt, von dir dazu auch nochmal Blickpunkte zu bekommen. Und du weißt ja manchmal, also ich habe das ja bei mir zu Hause selbst erlebt, ich habe gewisse Dinge tausendfach gepredigt und plötzlich erzählst du gewisse Dinge gefühlt im O-Ton 1:1 und es ist eine andere Durchdringung dann bei dem einen oder anderen, der das dann auch nochmal von wem anders hört. Deshalb sind wir sehr dankbar, da von dir jetzt auch nochmal ein paar Blickpunkte bekommen zu haben.
Vielleicht ein kleines Geheimnis noch, das seht ihr ja die ganze Zeit schon hinter mir. Ich sitze hier vor meiner Danke-Collage
Ja.
und das sind alles emotionale Bilder vom Jahr 2024, meine schönsten Highlights und die sehe ich auch jeden Tag. Das heißt, wenn es tatsächlich mal einen Tag gäbe, wo ich mich auf nichts freuen kann oder wo die Freude einfach verloren geht, dann hilft es enorm, auf diese Wand zu schauen. Die ist bei mir wirklich 2,50 Meter auf 1,25 Meter. Und das sind nur Bilder vom letzten Jahr drauf, die ganz viel emotionale Bedeutung hatten, Freude hatten, Glück hatten, Dankbarkeit. Und das halte ich auch für einen ganz wichtigen Schlüssel, weil ich dadurch mein Unterbewusstsein jeden Tag zeige, dass mein Leben lebenswert ist, dass mein Leben sinnvoll ist. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, um in diese innere Zufriedenheit zu kommen und einfach zu sagen, mein Leben macht mir Freude.
Sehr schön. Ja, mega. Cool. Dann habe ich mir gedacht, Stefan, ich war gestern in einem Podcast-Interview eingeladen und der hat mir am Ende eine Frage gestellt, wo ich mir gedacht habe, hey, die will ich auch dem Stefan stellen. Das ist so das Einzige, was ich mir noch zusammengeskriptet habe, dass ich da auf gar keinen Fall, also das auf gar keinen Fall vergessen möchte. Deshalb würde ich dich abschließend noch eine Frage fragen wollen, mit der Bitte um so ausführliche Antwort, wie auch immer du sie beantworten möchtest. Nämlich die Frage wurde mir gestellt, mal angenommen, du könntest dich mit deinem 18-jährigen Ich verbinden. Was würdest du heute deinem 18-jährigen Ich sagen?
Wäre relativ einfach. Ich würde sagen, lass dich auf das Abenteuerleben ein. Du wirst immer zur richtigen Zeit an den richtigen Ort und zu den richtigen Menschen geführt.
Wundervoll. Vielen, vielen lieben Dank, lieber Stefan. Danke, dass du bei uns zu Gast warst. Danke, dass wir so viele schöne Dinge von dir mitnehmen konnten. Es ist wirklich ein riesiges Geschenk. Ich sage im Namen der gesamten Mind Matters Community, auch im Namen von Nils, wir wollten dich nicht überfrachten mit zwei Interviewern. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass es dich gibt. Ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit.
Danke, dass ich hier sein durfte. Grüße mir den Nils natürlich auch, den ich ja auch gut kenne. Und ja, weiterhin viel Erfolg mit eurem Podcast. Macht sehr viel Spaß.
Vielen, vielen Dank, Stefan. Bis bald. Bye
Tschüssi.
bye.
Tschüssi.
Und Und das war es auch schon wieder für heute mit deinem Lieblingspodcast Mind Matters. Wir freuen uns, dass du auch heute wieder mit am Start warst und sind dir natürlich selbstverständlich auch heute wieder extrem dankbar, wenn du uns weiterempfiehlst, wenn Freunde, Bekannte, wo du sagst, hey Mensch, die sollten diesen Podcast auch mal hören. Teil den Podcast super gerne mit Freunden, mit Bekannten, mit Menschen, wo du sagst, die sollen auch in Leichtigkeit ihr volles Potenzial entdecken können. Und dann freuen wir uns, wenn du und vielleicht auch der ein oder andere beim nächsten Mal auch wieder bei uns reinhört. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.